Moin moin und herzlich willkommen hier bei Castmania zu einer neuen Folge. Und zwar sprechen wir heute über das kürzlich, naja, kürzlich, am 31. Oktober 2024 erschienene Spiel Dragon Age The Veilguard, entwickelt von EAs hauseigenen Rollenspielexperten von BioWare. Und wir wollen heute klären, ob das BioWares Comeback war oder ob man den Bums langsam mal zumachen sollte. Da ich allerdings das Spiel nicht gespielt habe, sondern einfach nur darüber mit Arne sprechen möchte, begrüße ich natürlich erstmal den Arne, denn der hat viel mehr Input hier zu liefern.
Ja, moin moin an der Stelle erstmal.
Ja, moin. Lang, lang ist's her.
Ja.
Kleine Weihnachtspause gemacht, hatte irgendwie, weiß ich nicht, keiner was gemacht.
Nö, das
Ja.
stimmt. Ja, irgendwie, ne, Weihnachtszeit ist immer ein bisschen stressiger, man hat viel um die Ohren, dazu kommt ein bisschen Krankheit und so, man hört es ja immer noch ein bisschen an meiner Stimme. Von daher, kein Wunder, dass wir mal ein bisschen uns alle ein bisschen zurückgezogen haben, aber ich glaube, das wird auch jeder irgendwie verstehen können.
Ja, wenn es überhaupt jemand gemerkt hat.
Ja, genau.
Kam in letzter Zeit davor ja so viel, dass es vielleicht einfach auch untergeht, dass da nichts kam jetzt mal. Aber egal, ist ja nicht schlimm. Geht ja immer weiter. Genau, Dragon Age. Da würde ich ja erstmal grinziell fragen. Also ich bin jetzt kein riesengroßer Fan von Dragon Age. Nach Inquisition, das habe ich nach 30, 40 Stunden gespielt. Das wollte ich eigentlich, habe ich dann direkt verkauft über eBay wieder. Gott sei Dank ist er 10 Jahre alt. Da war die Zeit, wo man das noch auf Datenträger auch mal hatte. Das war ganz cool. Und würde mir lieber einen rostigen Nagel in die Hand rammen, als nochmal Inquisition zu spielen. Deswegen hatte ich auch kein großes Interesse, das hier zu spielen. Aber nachdem du erzählt hattest, dass du das auf jeden Fall spielen möchtest, habe ich dann auch mal mehr so ein bisschen so Testberichte und all sowas angesehen. Und ich sag mal so, das hat für viel Verwirrung bei mir gesorgt. Aber erstmal fangen wir erstmal an. Der ich ja schon erzählt, was meine Historie mit Dragon Age ist, ist ja relativ kurz. Wie ist denn das bei dir? Bist du Fan der ersten Stunde?
Ui, also ich muss sagen, mein erstes Spiel von BioWare war damals Knights of the Old Republic 1. Also damit habe ich angefangen, damit habe ich BioWare kennengelernt. Und man kann ja jetzt einfach mal gucken, wenn man jetzt mal einfach so bei nebenbei mal kurz BioWare googelt und guckt, welche Spieler-IPs die so gemacht haben, dann haben die natürlich mit Baldur's Gate angefangen damals auch, ne? Da muss ich sagen, Baldur's Gate 3 wurde ja von jemand anders entwickelt, deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Die sind ja von Larian Studios, auch das habe ich gespielt, aber Baldur's Gate 1 und 2 habe ich nie gespielt. Aber die hatten danach Neverwinter Nights, das war wohl sehr erfolgreich, habe ich auch nie gespielt. Aber 2003 kam Star Wars Knights of the Old Republic 1. Und das fand ich nice, habe ich gespielt und ziemlich geliebt. Und dann haben die parallel so ein bisschen fast schon Mass Effect und 2 Jahre später kam dann Dragon Age Origins raus. Und beide Spielereien habe ich intensiv verfolgt. Das heißt, ich habe sowohl die Mass Effect-Teile gespielt, die ich absolut großartig fand, also Teil 1 bis 3 zumindest. Und natürlich habe ich auch Dragon Age gespielt. So, am Anfang war Dragon Age ja auch deutlich düsterer. Es war mehr auf ein klassisches Rollenspiel gelegt. Du hast sehr viele Freiheiten, Charaktere, Entscheidungen, die du treffen konntest, wie dein Charakter sich auch beeinflusst hat, so ein bisschen wie bei, wie bei Star Wars halt auch, da konntest du auch Entscheidungen treffen und manchmal Gruppenmitglieder am Ende töten und alles. Also, das war immer eine Stärke eigentlich von BioWare bis zu einem gewissen Punkt. Denn man muss sagen, Inquisition war dann schon so ein Schritt in die Richtung, wo der Absturz so langsam, also manche sagen auch, der Absturz hat früher angefangen, aber für mich war Inquisition ein okayes Rollenspiel noch. Also, ich fand Dragon Age 1 ultra gut, Dragon Age 2 spannend und Dragon Age 3 war so, also Inquisition hatte seine Momente, hatte aber auch war ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, sage ich jetzt mal. Und da fehlte mir auch schon teilweise so dieses Entscheidungssystem, weil dieses Moral-Entscheidungssystem wurde da irgendwie ein bisschen zurückgefahren, hatte ich jedenfalls so den Eindruck. Und das mit Mass Effect 4 Andromeda haben sie sich komplett irgendwie ins Bein geschossen und dann haben sie noch Anthem rausgebracht, ein Multiplayer-Spiel. seitdem war BioWare bei mir eigentlich so weit unten durch, dass ich gesagt habe, ob ich jemals noch mal ein Spiel von denen spiele. Und dann haben wir Dragon Age 4 irgendwann ja eine Ankündigung. Es hieß andauernd, das ist in Entwicklung. Und wir haben jahrelang nicht wirklich viel gehört. Und das ist so lange in Entwicklung. Immer wieder neu angefangen worden. Es wurde umbenannt öfters. Es wurde mal zu einem Multiplayer, dann doch irgendwie wieder zu einem Singlespiel und so weiter. Also es ist grausam, was daraus wurde. Und das spiegelt sich auch so ein kleines bisschen im fertigen Spiel dann wieder. Aber da kommen wir ja gleich zu. Aber ich kann nur sagen, für mich, ich bin Dragon Age Fan der ersten Stunde und ich mag die IP immer noch sehr, sehr gerne. Von daher war es mir klar, ich werde es mir trotzdem ansehen. Genauso wie ich mir ein neues Mass Effect ansehen würde, wenn es rauskommt. Allerdings würde ich bei einem Mass Effect eher warten und nicht vorbestellen nochmal, weil das haben sie bei Andromeda so mir versaut, dass ich nie wieder ein Mass Effect vorbestellen werde. Definitiv nicht.
Aber du kannst Dinge scannen. Das war doch toll, Andromeda. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Das war natürlich eine Vollgranate, das Spiel.
Also ja, es war eine Frechheit. Also wenn du Mass Effect 1 bis 3 gewohnt bist, sorry, dass wir jetzt erstmal über Mass Effect reden, aber das muss man ja einfach mal sagen. Mass Effect 1 bis 3 war einfach nice. Du hattest so viel. Alleine der zweite Teil, Mass Effect 2, ist einer meiner Lieblingsteile bis heute, weil du hast am Ende eine Mission, also Spoiler voraus, ne? Wir machen hier sowieso überall Spoiler, also von daher selber schuld, wenn ihr das hier hört. Ich hab's
dann, ja, wie sympathisch du doch bist.
Ja, ne? Ich hab's jetzt einmal erwähnt, also kommt damit klar. Es wird hier sehr viele Spoiler geben. Und der Spoiler einfach bei Mass Effect ist, bei Mass Effect 2, am Ende triffst du Entscheidungen, wo du Gruppenmitglieder Aufgaben zuordnest. Und je nachdem, wie gut deine Verbindung zu den Charakteren ist, wie du dich entscheidest, wen du wohin schickst, kann es sein, dass die komplette Gruppe dabei hops geht. Finde ich ultra nice, den Gedanken, ne? Da kann alles passieren. Du kannst ein geiles Ende haben, alle überleben. Du kannst ein richtig beschissenes Ende haben und alle sterben. Das ist einfach gut. Und deswegen, das fehlt mir manchmal in den heutigen Spielen, muss ich sagen.
Ja, heutige Spiele haben ja eh ganz oft das Problem, dass deine Entscheidungen egal sind, wenn du überhaupt welche treffen kannst und dass sie auch gar keine Konsequenzen haben.
Ja.
Das ist ja leider sehr oft der Fall. Also, ja, Dragon Age, ja, ist ja so ein bisschen durch die Entwicklungsfälle gegangen. Das ist ja, was du ja schon erwähnt hast, war ja auch mal als Multiplayer und alles Mögliche angedacht, auch wenn ich mich frage, wie sie auf die Idee gekommen sind. Aber da haben sie wohl gemerkt, nach Anthem, nicht so cool. Und ich glaube, was ich mal gelesen habe, dass der hauptsächliche Entschluss, das wieder zu einem reinen Singleplayer-Spiel zu machen, war wohl der Erfolg von Jedi Fallen Order. Wo sie dann gemerkt haben, oh mein Gott, man kann mit einem Singleplayer-Spiel ja tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Was ist denn da passiert? Das wird einer der Auslöser gewesen sein. Aber ja, genau. Hast du dir im Vorwege eigentlich irgendwelche Testberichte oder sowas angesehen? Oder bist du da einfach komplett, hast du gesagt, ich will das haben, ich habe ein paar Trailer gesehen. Ich habe mir das jetzt vorbestellt, ich spiele das jetzt, ich gucke mir gar nichts weiter dazu an. Oder hast du im Vorwege dir nochmal Testberichte angesehen? Weil die kamen ja auch schon vor Release raus, zum großen Teil.
Ja, also ich habe es tatsächlich ab dem Moment, wo es vorzubestellen war, habe ich es vorbestellt. Weil, wie gesagt, für mich war klar, okay, Dragon Age, ich habe alle Teile gespielt. Ich will wissen, wie geht es gegebenenfalls weiter. Die hängen natürlich nur lose miteinander zusammen. Aber weil jedes Dragon Age steht für sich, das ist wie ein Final Fantasy quasi. Da steht ja auch jedes für sich. Allerdings, hier gibt es Verbindungen zwischen den einzelnen Dragon Age-Teilen, die es bei Final Fantasy nicht gibt. Aber dennoch muss ich sagen, für mich war klar, ich will trotzdem die nächste Story erfahren und mal gucken, was sie so machen. Und deswegen war für mich klar, ich habe das dann so oder so. Aber ja, als die Testberichte rankommen, habe ich mir davon einiges mal angesehen und ich muss sagen, uff, also ich weiß momentan nicht, was mit diesen ganzen Testberichten mit den ganzen Leuten los ist, weil dasselbe Problem, dazu werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann einen Podcast machen, haben wir bei Star Wars Outlaws gehabt, weil bei Star Wars Outlaws, das ist das Spiel, was ich jetzt nach Dragon Age The Veilguard angefangen habe, weil ich erstmal warten wollte, bis das Spiel in Sale kommt, weil die Preispolitik von Ubisoft ist eine reinste Frechheit, deswegen habe ich es mir nicht bei Release geholt. Aber auch da haben die sehr viel die haben ja gesprochen, als ob es das geilste Spiel der Welt wäre. Und genauso hier bei Dragon Age The Veilguard haben die gleich geteasert, oh, BioWare ist zurück und dieses und jenes. Und ich dachte so, also tut mir leid, ich bin kein einfältiger Idiot. Ich weiß nicht, warum ihr das jetzt so sagt, aber nach dem, was die so abgerissen haben, nach der Entwicklungshölle, glaubt ihr doch nicht, dass ich das sofort glaube, dass die jetzt auf dem alten Stand sind. Never ever. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die für diese ganzen Reviews bezahlt wurden so unglaublich gut oder ob die es wirklich gut fanden. Spoiler-Alarm, wenn du deren Listen dann mal nimmst, wo sie sagen, das waren die besten Spiele 2024, dann tauchten die Spiele, die sie in den Himmel gelobt haben, komischerweise nicht auf. Merkwürdig, oder?
Ja, also, genau, das hat nämlich mein Interesse geweckt, diese Testberichte, ne? Also ich selber hatte jetzt ja nicht das Interesse, das zu spielen, aber ich fand das ganz interessant. Ich habe gedacht, ach Mensch, hier ist, ne, ist der Veilguard, guck dir mal ein bisschen Testberichte an. Und da war ich mich komplett verwirrt, was da für Bewertungen rausgekommen sind. Zum Beispiel GameStar 86%, also ich will jetzt ja nichts gegen die GameStar sagen, eigentlich fand ich die eigentlich immer sehr, sehr angenehm und auch durchaus vertrauenswürdig, aber da habe ich gedacht, Digga, da war ja gar kein Kritikpunkt drin. Außer ein, zwei Kleinigkeiten, die wir nachher sowieso auf jeden Fall noch besprechen. Aber die haben das ja auch in den Himmel geguckt. 86%. What the fuck? Wo kommt denn die Zahl bitte her? Also, und das zieht sich halt durch. Bei IGN haben sie, glaube ich, sogar 9 von 10 bekommen. Und dann guckst du auf Metacritic. Ich meine, klar, Metacritic machen wir uns nichts vor. Da gibt es Review-Bombing und alles. Sollte man nicht zu ernst nehmen.
Oh ja.
Aber da steht es im Durchschnitt bei den Kritikerbewertungen bei 82 und beim User-Score bei 3,9. Das ist eine verdammt große Diskrepanz.
Gut, man muss sagen, der User-Kritiker-Score bei Metacritic ist aber wirklich nur Review-Bombing. Also das hat
ja, nichts oftmals natürlich zu tun.
Da würde ich mich eher an Steam orientieren und Steam ist tatsächlich eher aussagekräftiger, weil da müssen die Leute, weil die haben ja irgendwann mit diesem Review-Bombing, haben die angefangen, die Sachen immer zu löschen für die Leute, die nur ein paar Sekunden im Spiel waren oder gar nicht. Deswegen, Steam ist repräsentabel und da würde ich mich anschließen, weil da sagen ungefähr 70% beziehungsweise jetzt 69% ungefähr, 69-70% positive Bewertungen. Das heißt, du hast dann ungefähr bei 30% schlechten, also dass du so beinahe zwischen einer 6 und einer 7 von 10 ungefähr wärst, sage ich jetzt mal, ne? Und da könnte ich mich auch eher orientieren. Auch bei mir wäre das Spiel eher eine 6 von 10 ungefähr. Da sehe ich so bei 60% oder so, da sage ich jetzt mal ein mittelmäßiges Spiel sozusagen. Also vielleicht leicht ein bisschen über der Mitte. Also 5,0 ist ja so wirklich so komplett mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Und da ist es ein bisschen drüber. Reden wir gleich noch warum. Aber ansonsten definitiv keine 86%. Das recht, also das haben sie sich aus den Hintern gezogen. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja. Vielleicht hat EA auch ein paar Anzeigen auf der Website gekauft oder so, das kann sie auch haben. Und das Problem ist ja, das war ja das Auffällige. Alle Reviews, also zumindest alle, die ich gesehen habe, die vor Release kamen, die hatten fast, also kaum ernstzunehmende Kritikpunkte. Und das stinkt doch wieder so ein bisschen nach einem schönen kleinen NDA. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Unterschreib oder du kannst es nicht vorher releasen. So roch das sehr, weil alles, was ich vor Release da gesehen habe oder welche vor Release erschienen sind, ich habe es mir auch im Nachgang zum Teil angesehen, weil ich das dann doch interessant fand, haben alle nicht viel zu meckern gehabt. Und wenn du dann sagst, okay, weiß ich jetzt nicht und gehst da mal in neuere Sachen rein, also die nicht mit denen zusammengearbeitet, die keine NDAs sind, die einfach ihre Meinung sagen, da findest du auf einmal ganz viel Kritik. Also da gibt es auch von Kritik, Zerriss, bisher finde ich gut. Ne, ist ja alles dabei. Da ist ja auch jeder seine eigene Meinung. Da gibt es ja die ganze Bandbreite. Aber das war sehr, sehr interessant, was die dann für Kritikpunkte hatten, die teilweise noch in den Himmel gelobt wurden, in welchen offiziellen Testberichten. Das ist halt sehr, sehr seltsam. Und deswegen kam ich überhaupt auf die Idee, da mit dir jetzt mal drüber zu sprechen. Das ist mal ein kleines Testmäßig, ob sowas funktioniert. Das werden wir hinterher beurteilen können. Genau. Und so bin ich darauf dann halt gekommen, dass man das ja mal besprechen könnte, weil ich einfach hier die Diskrepanz so heftig fand.
Ja, aber. Das ist ja das, was ich meine. Bei Star Wars Outlaws kann ich dasselbe nur bestätigen. Da war es 100% derselbe Fall. Deswegen, da werden wir erst drüber reden, wenn ich Star Wars Outlaws durch habe. Aber auch da kann ich sagen, Kritikpunkte, also beziehungsweise Punkte, die in den Himmel gelobt wurden, fand ich echt nicht dolle in dem Spiel. Und dafür andere Sachen, über die nur so ein bisschen geredet wurden, fand ich richtig gut. Und deswegen, darüber werden wir dann reden, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. Aber ja, ich finde es auch sehr interessant, wie die Spielebranche vorgeht, sage ich jetzt mal. Und ich kann es natürlich verstehen. Ne? Spieleentwickler wie EA, Ubisoft, die wollen Spiele verkaufen. Das Problem ist nur, dass die alle in meinen Augen zu wenig raffen. Weil wir können das mal ganz, wir sind ein bisschen vom Thema entfernt, aber ich muss das ganz kurz einmal ein bisschen ansprechen. Der erste Fehler, den viele ja gemacht haben, ist einfach zu viele Live-Service-Games zu entwickeln in den letzten Jahren, weil jeder und deine Mutter hat ein Live-Service-Game entwickelt. Und ich dachte so, das kann nur daneben gehen, weil die Leute haben nicht die Zeit, um 10, 20 Live-Service-Games parallel zu spielen. Die wollen vielleicht ein Live-Service-Game spielen und nebenbei mehrere Singleplayer-Spiele. Warum? Weil du dich auf eins konzentrierst. Bei Handyspielen kannst du das ja machen. Da kannst du keine Ahnung, wie viele parallel spielen, wenn du Bock hättest. Aber wie viel hat denn der durchschnittliche Gamer heute an Zeit? Und womit verbringe ich die Zeit lieber? Ich kann es dir sagen, aus meiner Perspektive, ich spreche natürlich nicht repräsentativ für alle Gamer, das ist auf gar keinen Fall. Es gibt auch welche, die sagen, ich spiele nur MMOs. Aber die werden wahrscheinlich ein MMO zocken und nicht 10 verschiedene. Und genau darum geht es mir. Warum immer Live-Service-Games? Ja, sie bringen Cash, weil ja, du kannst immer wieder neue Inhalte bringen. Aber du wirst immer wieder viele Spieler verlieren und dann musst du das Spiel irgendwann zumachen. Dann hast du über einen Zeitraum vielleicht Geld eingenommen, aber am Ende verlierst du sehr viele Fans von deiner Marke. Und das ist so ein Problem zum Beispiel bei Anthem, glaube ich, mit gewesen. Und genau das andere Beispiel eben, wenn du Singleplayer-Spiele machst wie Jedi Fallen Order, Survivor, dann hast du die Final Fantasy IP, die wirklich gut lief. Alleine Rebirth, die jetzt im vergangenen Jahr, war einfach nur mega nice. Ich habe das Spiel geliebt. Ich habe letztes Jahr 6 Spiele, also in dem Jahr 2024, 6 Neuerscheinungen gespielt. Und ich muss sagen, bei mir ist Final Fantasy VII Rebirth mit einem anderen Spiel, nämlich Banishers, auf Platz 1. Fand ich beide mega unglaublich gut. Und da muss ich sagen, da merkt man auch, wenn man diese Zahlen und alles sieht, die werden zwar auf gleichzeitige Spieler deutlich weniger sein, weil bei Live-Service-Games, MMOs, hast du natürlich einen Peak von 200, 300, 400.000 oder vielleicht sogar mal Millionen Spielern, weil du aber auch online zusammenspielst. Bei einem Singleplayer sind es vielleicht geringere Zahlen gleichzeitig im Spiel nach dem Motto, aber am Ende des Tages hast du da eine Story, die du erzählen kannst, und das ist auch so dieser künstlerische Part, der einfach mir fehlt, gute Stories. Und das hast du in so einem generischen Scheiß Live-Service-Games nicht. Und das ist so ein Hauptproblem. Und wenn du dann anfängst und sagst, du hast bestochene oder mit NDAs bezeichnete Reviews sozusagen bei irgendwelchen Magazinen, die dann die Spieler auch noch anlügen und sagen, mein Spiel ist das Beste der Welt, dann kaufen die das, aber dann geben die das zurück. Du hast heutzutage zufälligerweise bei Steam und so die Möglichkeit, die Spiele zurückzugeben. Das heißt, es bringt dir nichts. Außer, dass du dann einen Rant und eine schlechte Publicity hast und am Ende die Spiele sauer sind und vielleicht sagen, Digga, ich kaufe mir die eh nur noch im Sale. Und weiß ich nicht, macht's das gut? Also ein Ubisoft-Spiel, sich nicht im Sale zu kaufen, ist ein Fehler. Wenn du das vorbestellst, bist du ein Vollidiot. Sorry, dass ich das so sagen muss. Aber das macht man einfach nicht mehr. Also wer das macht, der ist komplett lost. Sorry.
Ich weiß zum Beispiel jetzt, wo du gerade bei Ubisoft warst, nicht mal, wann ich das letzte Mal ein Ubisoft-Spiel, das ich gespielt habe, auch wirklich gut fand. Ich kann mich da nicht dran erinnern, das ist sehr, sehr lange her. Aber Ubisoft soll es ja auch gar nicht gehen, ja. Na klar, das mit NDAs und so, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, das kann ich nicht belegen, aber es würde schon passen, weil sie haben ja dieses wunderschöne Druckmittel. Ach, wann gibt es die meisten Klicks? Ach ja, vor Release. Unterschreib das, sonst darfst du nicht. Naja, das ist ja aktives Anlügen, das ist halt unfair der Person gegenüber, die diesen Bericht dann gemacht hat, so, aber sie müssen halt Sachen weglassen. Aber gut. Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal auch langsam mal zu Dragon Age The Veilguard, bevor wir komplett abschweifen.
Ja, sorry, wir sind komplett irgendwie aneinander. Also tut mir leid an alle Zuhörer, aber einfach um ein bisschen zu verstehen, worum es uns auch noch nebenbei geht, war das mal wichtig mit einzuordnen, finde ich.
Ja, Gott. Abschweifen gehört ja auch dazu, was heißt, wobei Abschweifen ist ja da ein weites Thema. Genau. A Dragon Age: Veilguard, magst du einmal ganz kurz sehen, was für eine Art von Spiel das ist für Leute, die jetzt gar keinen Plan haben, was zur Hölle das überhaupt ist? Was also, machst du da so? Womit kann man es vergleichen? So, einmal ganz kurz.
Boah, ja, womit kann man es vergleichen? Das ist sehr schwer. Ich fange erstmal an damit, es ist ein Fantasy-Rollenspiel. Natürlich mit Elfen, Zwergen. Dann hast du noch eine Rasse, die heißen Kunari mit so Hörnern. Da spielt Magie, spielt eine zentrale Rolle. Zwerge zum Beispiel können nicht zaubern, ist auch wichtig, irgendwie ein Teil der Story. Früher war die Story ja deutlich düsterer. Hier hast du so ein Happy-Go-Lucky, sag ich jetzt mal, Spiel, wo du eigentlich ja viel hast mit einer Verbindung, mit Freundschaften, wo du einfach gesagt, du musst die Welt retten, weil da sind zwei Götter. Diese zwei Götter werden befreit, die waren vorher eingesperrt und das sind aber keine guten Götter, sondern böse. Die wollen die Welt zerstören. So, und jetzt ist es deine Aufgabe als quasi, mehr oder weniger Auserwählter. Eigentlich bist du kein Auserwählter, sondern irgendein Typ, der da reingeraten ist oder irgendwer anders, der da reingeraten ist. Und dann ist es halt so, dass du jetzt diese Welt retten musst und dabei Entscheidungen treffen musst. Und für gewöhnlich stand Dragon Age immer, wenn du Entscheidungen treffen musst, dann hat das auch irgendwelche Konsequenzen später im Spiel. Hier hast du wenig Entscheidungen, die überhaupt Konsequenzen im Spiel haben, aber dazu kommen wir noch. Wichtig ist, du hast die Möglichkeit, aus drei Klassen zu wählen, du hast einen Talentbaum, du hast ein bisschen unterschiedliche Spielstile pro Klasse. Beispielsweise, ich habe einen Schurken gespielt, der hat zwei Schwerter, mit denen er angreifen kann und gleichzeitig hat er auch noch einen Bogen, mit dem er schießen kann. Und das heißt, dass eine Taste immer für den Bogen belegt ist eigentlich auch. Und je nachdem, was du ausgerüstet hast, hast du umso mehr Pfeile oder weniger Pfeile und konzentrierst dich entweder mehr auf den Schwertkampf oder mehr auf den Bogenkampf. Du kannst aber auch so ein bisschen ausgeglichen fahren. Während zum Beispiel Krieger ist eigentlich nur Nahkampf und der kann sein Schild werfen als Fernkampfattacke, aber eigentlich bist du da nur ein Nahkämpfer und bei Magier natürlich nur ein Fernkämpfer, der kann zwischen einem Stab wechseln, mit dem er weitreichende Fernkampfangriffe macht und dann hat er einen Dolch und so einen Obelisk oder was er da hat, so eine Kugel, womit er dann halt auf kürzere Distanz zwar angreifen kann, aber immer noch aus der Entfernung so ein bisschen. Ja, aber ansonsten natürlich viel mit Magie und alles angreift. Ja, also so ein bisschen Spielstilfreiheiten gibt es da, je nachdem, welche Klasse du spielst. Ja, aber ansonsten geht es eigentlich nur darum, diese Götter aufzuhalten und dafür rekrutierst du insgesamt 7 Leute, 7 Begleiter. Die haben auch unterschiedliche Stories, das heißt, denen kannst du dann auch noch folgen und sagen, hey, ich will jetzt wissen, wie es bei dir in der Story weitergeht. Die haben alle eine Hintergrundgeschichte und müssen jeweils einen eigenen Struggle überwinden, um dann am Ende mit ihrer Story fertig zu sein. Und dann kannst du da besondere Effekte nochmal am Ende bekommen, wenn du diese Stories abschließen möchtest. Das ist optional, du musst das nicht tun. Ja, und dann hast du einen großen Endkampf am Ende, den ich natürlich, ja, ich kann ihn jetzt spoilern.
Mach mal, wenn, dann erst zum Schluss raus. Muss ja nicht genau am Anfang schon das Spielende spoilern. Wenn du das ja noch spoilern willst, dann mach das nachher, aber jetzt vielleicht etwas früh, finde ich.
Genau, richtig.
Man kann ja gucken, dass man jetzt vielleicht nicht so viel oder jetzt nachher nicht spoilern, am Ende sagen, so, ab hier wird gespoilert, let's fucking go, und dann kannst du ja alles über der Story raushauen, was du raushauen willst.
Genau.
Dass man vielleicht jetzt nicht, wenn hier jemand sitzt, sagt, oh, ich höre mir das an und bam, hier ist das Ende. Haha, lebt damit. Das wäre auch fies.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, Vergleiche sind hier ein bisschen schwierig. Du kannst natürlich sagen, wenn du jetzt auf das Kampfsystem gehst, manche vergleichen das mit God of War. Ich weiß nicht, was die Leute geraucht haben, aber das hat null mit God of War zu tun. Also tut mir leid, ey, wie trottelig muss man denn sein? Nur weil das ein Action-Rollenspiel ist in dem Sinne, hat das miteinander nichts zu tun. Die Leute vergleichen gerne und sagen, Action-Rollenspiel, das muss so sein wie God of War. Nee, muss es nicht sein. Es kann auch ein The Witcher ist kein God of War und trotzdem ist The Witcher bei sehr vielen sehr beliebt und sehr gut. Und trotzdem meckert da keiner übers Kampfsystem. Aber das ist grundsätzlich verschieden, trotzdem immer noch zu God of War. Holy shit, was stimmt mit den Leuten nicht? Es ist auch kein Diablo oder so. Nein, es hat was Eigenes. Zu vergleichen, ähnliche Spiele, sage ich jetzt mal, sind eben Mass Effect zum Beispiel. Das hat sehr, sehr viel mit Mass Effect tatsächlich zu tun. Und ansonsten weiß ich nicht. Es ist ein bisschen schwierig, das ein bisschen so einzuordnen, weil es irgendwo ein bisschen was Eigenes ist, aber irgendwo alles von Mass Effect geklaut ist. Also am ehesten würde ich es mit Mass Effect vergleichen. Du kannst natürlich auch sowas wie WoW mit reinschmeißen, obwohl das ein MMO ist, aber ja, zufälligerweise, auch mit den Tasten und so weiter, das kommt schon hin. Ein bisschen mit Diablo, wo du auch Fähigkeiten hast, ja, kannst du auch mit reinwerfen vom Kampfsystem her, aber nicht von der Steuerung per se. Also es ist was Eigenes, so ganz einfach. Und genauso ist es storymäßig oder so. Es ist halt nicht so besonders anspruchsvoll. Es ist eher so ein bisschen kinderhaft, aber es ist trotzdem irgendwo hat es manches Gesellschaftskritisches drin, es ist an einigen Stellen doch wieder düster. Es ist so eine Mischung irgendwo. Und da würde mir auch kein vernünftiger Vergleich einfallen, um ehrlich zu sein, weil ich wüsste jetzt nicht, welches Spiel da irgendwie in der ähnlichen Kategorie steht. Also man könnte natürlich Kingdom Hearts nehmen. Kingdom Hearts ist unglaublich, also es ist ein Spiel eigentlich für Kinder, weil es ja mit Disney und Final Fantasy zu tun und sowas hat. Aber die Story, die hinter Kingdom Hearts steckt, ist ultra, ultra kompliziert. Und deswegen bei The Vanguard ist es eben halt nicht so ganz kompliziert, aber es hat auch so seine Momente, sage ich jetzt mal, die eher in Richtung kindermäßig gehen. Und dann hast du Momente, die eher düsterer sind, aber ja, deswegen Vergleiche zu ziehen ist ultra schwierig bei sowas, finde ich. Weil manche vergleichen und sagen, ja, das muss man ja mit Baldur's Gate vergleichen. Ist ja auch ein Rollenspiel. Ich denke so, was habt ihr denn geraucht? Also bei Baldur's Gate ist das ist die Ausnahme der Ausnahmen der Ausnahmen. Das ist das, wenn sich ein Spieleentwickler Mühe gibt, dann kommt Baldur's Gate 3 raus. Also nur mal so, das ist ein Einhorn auf dem Markt quasi. Weil das wirklich mal ein krasses Rollenspiel ist. Und du kannst nicht das beste Rollenspiel vielleicht aller Zeiten oder in den letzten 20 Jahren zumindest mit irgendwie Dragon Age The Vanguard vergleichen. Das hinkt an allen Ecken und Kanten. Sorry. Ich höre dich nicht. Dennis, ich kann dich nicht hören. Okay, er versucht es einzustellen. Also es scheint, als ob Dennis gerade technische Probleme bei sich hat. Vielleicht werden wir nachher diesen Part hier rausschneiden müssen. Mal gucken.
So, hörst du mich jetzt wieder?
Jetzt höre ich dich wieder. Wir müssen nachher wahrscheinlich den Part einmal rausschneiden.
Ja, das schaue ich mir dann an. Aber ich weiß nicht, was mit Discord oder los ist, warum mir das jetzt schon das zweite Mal passiert.
Eieiei.
Naja, gut. Ist, wie es ist. Aber ich konnte dich immerhin hören, zumindest zum Großteil. Am Ende war es einmal auch ein bisschen komisch, aber ist jetzt. Kann man jetzt nicht ändern. Ist dann so. Okay. Ja, natürlich ist es immer schwer, was Vergleichbares zu finden. Das ist völlig verständlich. Und wenn man jetzt sagt, jedes Rollenspiel ist ein Rollenspiel, demnach kann ich ja dann auch sagen, ey, Paper Mario muss ich jetzt vergleichen mit Red Dead Redemption. Das ist ja Quatsch, das hängt ja an allen Ecken und Enden. Das funktioniert so ja nicht.
Genau.
Ja, ne, meine Frage zielt nur darauf ab, ob du irgendwas Ähnliches, dass man sich zumindest vorstellen kann, wie das etwa aussieht. Ich glaube, das hast du ausreichend beschrieben. So, sehr, sehr ausreichend. Mehr ausreichend, als ich dachte. Wenn das passiert, wenn ich sage, halte ich kurz, na dann gute Nacht, dann dauert das heute noch 5 Stunden.
Ja.
Aber gehen wir mal rein. Wir können einfach mal ganz am Start anfangen. Und zwar, wo fängt man an? Und zwar etwas, worüber ich auch nicht viel Gutes gehört habe, nämlich über den Charaktereditor.
Okay.
Was ich so gehört habe, ist, da kann man 2, 3 Stunden rumbasteln. Das ist komplett unmöglich, eine männliche Figur zu machen, die nicht aussieht wie Gesichtsgulasch. Ich weiß nicht. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Charaktereditor? Also, ich habe nichts Gutes gehört.
Ja, also das Ding ist, hier kommt es drauf an, was für einen Stil mag man. Also, ja, Leute können sich über einen Charaktereditor beschweren. Keine Ahnung, das ist ein generischer Charaktereditor wie alle anderen Charaktereditoren. Das ist, hallo? Da ist gar kein Unterschied. Also null zu anderen Editoren. Du kannst hier auch alles Mögliche einstellen. Das Problem, was viele haben, ist hier einfach nur der Stil. Und ja, der Stil lässt sich nicht wegleugnen. So richtig geil sehen die Faces halt nicht aus. Also, wenn du da ein Gesicht erstellst, du wirst kein normales Gesicht erstellen können. Ja, das lässt aber auch der Stil von diesem Spiel gar nicht zu. Du merkst das ja auch, wenn du da verschiedene Charaktere im Spiel siehst. Es ist halt so, wie es ist. Das lässt sich nicht leugnen. Aber, ey, ganz ehrlich, mir ist das vollkommen egal, weil, guess what? Es gibt Helme, wenn du dich irgendwie verstecken willst, das Gesicht. Du siehst die sowieso nur in Dialogen. Und mir kam es noch nie darauf an, wie mein Charakter jetzt im Gesicht aussieht. Also gut ist, wenn du die Proportion so ein bisschen einstellen kannst und ja, hier eine gute Frisur mit rein und so weiter und fertig. Und alles andere juckt mich nicht. Und ich habe zum Beispiel eine weibliche Elfin erstellt. Da juckt es mich sowieso noch weniger, sage ich jetzt mal, dass ich muss mich da nicht selber modellieren können. Verstehst du? Das ist so, von daher juckte mich das null. Ich habe da einfach ein bisschen hier und da, so, und dann war ich nach 5 Minuten war ich fertig und hatte meinen Charakter erstellt komplett. Also ich weiß nicht, was da einige rummosern, aber das ist so Jammern auf einem ganz hohen Niveau. Die haben auch keine, ich weiß nicht, keine anderen Hobbys anscheinend.
Ja, vielen Leuten ist das halt wichtig, aber es war explizit gesagt, bei Frauen soll es gegangen sein. Die haben nur gesagt, Männer sollen absolut unerstellbar sein. Also habe ich gehört. Aber da du natürlich eine weibliche Elfin gespielt hast, warst du in der Männerversion vielleicht auch einfach gar nicht drin.
Da war ich
Aber
schon,
das.
also ich habe natürlich irgendwo mal ein bisschen beides so ein bisschen verglichen miteinander, aber jetzt nicht explizit ganz viel, weil meistens entweder erstelle ich einen männlichen Charakter oder einen weiblichen Charakter, je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Das Problem ist, immer in vielen Spielen ist es ja auch vorgegeben, so, und wenn du einen Charaktereditor hast, wo du jede Freiheit hast, natürlich versuche ich da mal einfach so ein bisschen durchzuwechseln, um zu gucken, welche Gruppenkonstellation habe ich, was ist in dem Spiel möglich. Und dann entscheide ich mich, ja, worauf habe ich gerade Bock eher zu spielen. Und wenn ich einen Elfencharakter erstelle, dann mache ich das eigentlich immer weiblich, weil ich hasse männliche Elfen. So, also es ist nicht mal so, dass ich sage, männlich-weiblich ist mir jetzt besonders wichtig zu spielen, aber bei mir ist es so, für mich passt eine weibliche Elfe einfach besser als ein männlicher Elf. So what?
Ja, ist ja völlig fair enough. Ich war aber auch mal die most generic guys und dann trage ich eher irgendeine Rüstung oder irgendwas. Mir ist das auch nicht so wichtig. Aber
Ja,
das Spiel bietet es ja auch einem an, das ja auch jederzeit das Aussehen noch zu verändern. Das heißt, du bist nicht der gelockt drin, wenn du jetzt nach 2 Stunden sagst, ich kann diese Fresse nicht mehr tragen, dann kannst du noch mal rangehen. Also ist alles nur halb so schlimm, ja. Muss man sich nicht extrem drüber aufregen, finde ich auch, aber.
Man kann es ansprechen, aber letzten Endes, wie gesagt, also dann müssten die Leute sich über jeden Charaktereditor, den es gibt, beschweren, weil du hast nicht andere Optionen als da.
Tun sie doch. Wenn ich in einem Charaktereditor nicht in jedem Spiel Son Goku erstellen kann, ist das schlecht. Fertig. So, und
Ja.
jetzt schreibe ich eine negative Kritik darüber.
Ja,
Das ist doch wohl
genau.
völlig valide. Das ist wirklich. Das ist aber quatschig hier.
Komplett valide, eindeutig,
Ja,
natürlich.
meine Rede. Also, Ich habe vorhin ein Video gesehen, da hat irgendein Typ irgendwelche Mods installiert und hat dann als Son Goku gespielt. Ach, das war herrlich bescheuert.
Läuft. Ja, natürlich. Also, ja, wir brauchen unbedingt die Vielfalt, die wir auch bei Fortnite haben.
Der auch spielt.
Ich weiß es nicht, aber irgendwelche Leute gibt es anscheinend.
Ey, wenn du über Fortnite reden willst, cool. Frag jemand anders. Bin ich raus.
Nee, danke. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe auch keinen Bock, darüber zu reden. Was da abgeht, ist sowieso der größte Bullshit ever.
Ja, das ist ein absoluter Clusterfuck. Sagen wir es, wie es ist. Ja, genau. Ja. Gut. Gut, haben wir den auch abgehandelt. Man kann ja jetzt mal so langsam mal zum Spieleinstieg gehen. Mich würde natürlich tatsächlich interessieren, welchen Fantasy-Quatsch-Standard haben sich dieses Mal zu deinem Gedächtnis verloren? Bist du ein Gefangener oder wurdest du an einen Strand gespült oder haben sich was Neues einfallen lassen? Das sind ja so die Standard-Klischees.
Also tatsächlich, das Spiel beginnt in einer Bar, wie du ein Verhör durchführst. Und hier kommt einer der wenigen Entscheidungen, die tatsächlich eine kleine Konsequenz in sich tragen. Denn du hast die Möglichkeit, zwei Verhörmethoden zu wählen. Nämlich einmal, du kannst nett sein, du kannst aber auch mit Schlägen drohen. So, und je nachdem, was du wählst, kriegst du eine andere Szene spendiert. Da dachte ich ja, okay, so geht's vielleicht auch weiter, das Spiel. Leider nein. Aber ansonsten muss ich sagen, du fängst an als ein Typen in der oder halt eine Frau oder whatever. Ist ja auch egal. Du fängst mit deiner Figur an in dieser Bar über machst dieses Verhör. Dann kommt Varric, den man aus den zwei vorherigen Teilen kennt, also aus Dragon Age 2 und Inquisition. Und der nimmt dich dann mit, dann gehst du durch so eine Stadt und musst am Ende Solis aufhalten. Das ist ja der frühere Antagonist, beziehungsweise ja, der als bei Inquisition am Ende sich rausstellte, dass er eigentlich auch ein elfischer Gott ist. Und den sollst du aufhalten, so ein Ritual von dem, und deswegen gehst du da durch diese Stadt, kriegst da deine Ausrüstung überreicht, dann kannst du da ein bisschen in das Kampfsystem, wirst da eingeführt und am Ende bist du dann bei Solas. Sollst ihn aufhalten, Varric wird verletzt vermeintlich und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, wird ein Charakter noch verletzt und der andere bleibt heil, je nachdem, welche von beiden du wählst. Und da kriegst du auch deine ersten zwei Begleiter. So, das war's. Das ist so die Einführung des Spiels und eigentlich ganz okay. Kann man nicht meckern.
Klang jetzt eigentlich auch ganz in Ordnung. Ist jetzt nicht das übliche, ey, du hast kein Gedächtnis, let's go mäßige.
Ja.
Und gehst direkt rein in die Story. Ja, doch, klingt in Ordnung. Aber ja, kann man nicht viel gegen sagen spontan. Aber wo wir gerade bei der Story sind, ich habe auch öfter, das haben sogar in der GameStar auch gesagt, das Pacing der Story, da habe ich jetzt auch öfter gehört, dass es sehr, sehr träge sein soll, bis es wirklich, wirklich gut wird. Und das wäre ja mal bei mir so ein Fall, wo ich ein Problem mit hätte. Weil wenn eine Story so langsam ist, ja, Red Dead Redemption 2, ich spreche mit dir unter anderem, das war schlimm irgendwann. Weil eine Story so langsam und schleppend ist, verliere ich irgendwann halt auch das Interesse daran. Wie war das bei dir bei dem Spiel? Fandest du das Pacing okay oder musst du dich auch echt durchquälen, bis es irgendwann besser wurde?
Also da müssen wir erstmal drüber reden, was meinen denn die Leute mit einer guten Story? Also was ist denn für
die
Story? Also sorry.
Sag mal so, der Punkt, an dem es vielleicht halbwegs interessant wird und weniger langweilig, so habe ich es interpretiert, von dem, was ich gehört habe. Die Story wurde ja generell nicht sehr hoch gelobt.
Absolut, auch da absolut dumme Aussage in meinen Augen. Also das Pacing der Story. Also ich kann ja mal kurz einen Abriss der Story ungefähr machen.
Ja, hau raus.
So, also. Nachdem du das Solas aufgehalten hast, bist du mit deinen ersten zwei Begleitern und dann steht sich schon die Entscheidung, was du als nächstes machen willst. Du kriegst dann deinen Talentbaum einmal gesagt und dann geht's los, dass du schon einen Charakter rekrutieren kannst und bei den anderen zwei machst du schon mal die ersten Story-Missionen für die Charaktere fertig. So, wenn du das fertig hast, dann landest du bei einem dann hast du die erste rekrutiert. So. Nämlich, du hast nicht viel Auswahl, du musst diesen einen Charakter erstmal rekrutieren. Das ist Belara. So. Erst dachte ich, das wäre eine Shoken, aber tatsächlich ist das eine Magierin, die mit einem Bogen kämpft, warum auch immer. Keine Ahnung, frag mich das nicht. Aber auf jeden Fall machst du da erstmal so ein bisschen die Quest durch. So, dann kannst du den nächsten rekrutieren oder eben dann die Entscheidungswege so machen mit den Leuten da, wie du Bock hast. So, die Story ist eigentlich die ganze Zeit also ein bisschen präsent und ja, so ein bisschen, es ist halt in Ordnung, sage ich jetzt mal. Vom Ding her musst du halt erstmal ein paar Leute rekrutieren, damit es so ein bisschen losgeht. Aber im Prinzip wird die ganze Zeit nebenbei erklärt, was ist deine Aufgabe? Du sollst gerade Leute rekrutieren und schon nachdem du 5 Leute zusammen hast, also du rekrutierst die erste Person, dann hast du die zweite Person rekrutiert zu den 2, die du am Anfang hast. Das heißt, du hast dann 4 Charaktere innerhalb der ersten 3 Stunden oder sowas zusammen. Nach 5 Stunden ungefähr, je nachdem wie viel du spielst und wie genau du alle Dialoge liest und so weiter, bist du dabei, dass du eine der größten Entscheidungen im Spiel triffst. So, und von daher, die Story hält einen immer auf Trab. Du hast die Möglichkeit, immer viele Nebenmissionen zu machen und das ist das, was dich aufhält. Das heißt, wenn die Leute über Pacing sich beschweren, dann folgen sie in dem Moment einfach nur nicht der Hauptstory, was ja okay ist. Aber wenn du nicht der Hauptstory folgst und dann deswegen sagst, das Pacing ist scheiße, ja, dann hast du es einfach nicht kapiert. Diese Nebenmissionen sind halt optional. Du musst sie nie machen, du kannst teilweise einige auch später machen, wenn du willst. Du bist ja nicht gezwungen, das zu machen. Und jede Mission, die in der Hauptmission stattfindet, hat einen gewissen Sinn, dir Ecken zu zeigen, Leute zu zeigen, Areale und so weiter, die auch nochmal später ein bisschen wichtiger werden können. Und gerade so die ersten 2 Städte, die du hast, sind so wichtig und werden gezeigt, weil du später eine Entscheidung triffst, die grundsätzlich dafür sorgt, dass einer dieser Städte untergeht. So. Beziehungsweise belagert, wer zerstört wird ein bisschen und so. Und an sich habe ich mit dem Pacing nicht wirklich Probleme. Mein Problem ist eher, wie die Story teilweise geschrieben ist. Weil das ist für mich eher der größte Kritikpunkt, nämlich die Story ist eben halt zu naiv. Also Rook ist ja der Hauptcharakter. Und das ist die Figur, die du spielst. Und Rook wird, egal wie du sie darstellst oder ihn darstellst, whatever, wie du die Figur darstellst, ist egal, weil die Figur ist immer naiv. Wenn sie mit Sola redest du zwischendurch und der gibt dir Informationen mit und fragt dich was. Und eigentlich ist die Figur immer ein bisschen naiv und dadurch wirkt alles so ein bisschen kindlich. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn die Leute sagen, wo wird's denn spannend? Ja, spannend ist es nur zum Ende hin. Die meiste Zeit hast du in dieser, folgst du der Story, rekrutierst deine Leute, dann kannst du mit denen irgendwie interagieren. Aber der Höhepunkt der Story ist einfach zum Ende hin. Muss man einfach mal so lassen. Und das ist gar nicht mal so schlecht inszeniert, das Ende, muss ich wirklich sagen. Dazu kann ich gleich noch was insgesamt sagen. Aber ansonsten, das Problem ist hier sehr viel das Writing, weil es eben zu flach ist und zu naiv und eigentlich jede Sache egal ist. Früher war in Dragon Age es wichtig, wie du Antworten machst. Du kannst sarkastisch antworten, du kannst sehr aggressiv antworten, also sehr angreifend, du kannst sehr zurückhaltend antworten und je nachdem, wie du antwortest, entwickelt sich dein Charakter weiter und antwortet auch in Dialogen so. Das hast du hier nicht mehr. Es ist egal, welche Antwort du gibst. Und das macht das Spiel so unglaublich zäh an manchen Stellen, weil du das Gefühl hast, es ist egal, was du jetzt antwortest, passiert eh nichts anderes. Und das ist traurig, weil früher waren halt Entscheidungen wichtig und heute sind sie irrelevant in diesem Spiel. Bis zu einem gewissen Punkt, muss man sagen. Es gibt wenige Sachen, wo es mal ein bisschen anders ist.
Ja, und das ist ja eigentlich auch so was wichtig, also nicht bei allen Rollen, aber bei vielen ja auch wichtig, dass deine Entscheidungen auch eine Tragweite haben. Warum sollen sie deine Figur in eine entscheidende Position bringen, wenn die Entscheidungen egal sind? Und
du bist ein bisschen leise.
Ich bin überhaupt nicht leise, du hörst mich nur nicht. So. Jetzt besser?
Nö.
Cool, ich liebe Discord. Was für ein wunderschönes Programm.
Ja, ne?
Ja, bin ich wenigstens halbwegs verständlich.
Ja, ja, du bist verständlich. Also das ist okay.
Wunderbar, ich kann das hier nochmal gucken, ob ich hier lauter drehen kann. Cool. Janni, das habe ich auch jetzt öfter gehört. Das haben sehr, sehr viele tatsächlich kritisiert, dass du, ich sage mir jetzt aber blöd gesagt, nicht so wie in Maastricht, du kannst kein Arschloch sein. Du kannst, selbst wenn du da irgendwie eine aggressivere oder bösere Antwort wählen willst, ist die immer noch Pillepalle und eigentlich klopfst du entweder auf die Schulter oder sagst dir was Nettes, ist egal, was du anklickst. Und das ist halt, wenn du mir diese Entscheidungen gibst, wie ich mit den Leuten interagieren will, aber ich kein Arschloch sein kann. Klar. Ne, muss man nicht wählen, aber es ist schön, die Möglichkeit zu haben. Und bei es gibt das so Charaktere, die doch kacke, da will man dann auch scheiße sein und du kannst in diesem Spiel nicht mal. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das fühlt sich doch falsch an. Gerade für sowas wie in Dragon Age, wo das eine große Nummer, oder große Nummer ist übertrieben, aber wo das sehr, sehr wichtig war. Weiß ich nicht. Finde ich, da fehlt doch was. Ist doch scheiße. Generell
die Kampagne. Ja, absolut. Weil genau das macht es ja aus. Wenn du ein Arschloch sein kannst, dann ist es ja, also es ist ja wichtig, dass du das sein kannst in der Theorie. Weil es eben immer eine Entscheidungsfreiheit mit reinbringt und dein Spieldurchgang auch irgendwo ein bisschen beeinflusst. Wenn ich ein Arschloch sein will, kann ich das. Und das deswegen ist Baldur's Gate 3 ja so beliebt, weil du so viele Entscheidungen treffen kannst und dadurch einfach der größte Bastard auf der Welt sein kannst. Oder du kannst halt der Good Guy schlechthin sein. Und das ist, es gibt da so viele Abstufungen und das ist genial. Und bei Dragon Age hast du, wie gesagt, immer das Gefühl, egal welche Antwort du jetzt auswählst, es passiert das Gleiche.
Das ist sehr, sehr unbefriedigend. Sehr, 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 sehr.
Ja.
Also nee. Ich meine, nur weil es die Option gibt, heißt ja nicht, dass man es macht, aber ich will diese Option halt haben. Bei mir ist es auch so, meistens will ich immer eigentlich ein Arschloch sein, ich bin aber trotzdem irgendwie immer nett, ich kann da irgendwie nicht aus meiner Haut. Aber es gibt dann immer so ein, zwei Charaktere, wo ich sage, so, nee, mein Freund, nicht mit mir. Wenn ich dich nicht direkt abstechen kann, dann bin ich wenigstens unfreundlich zu dir. Ja, die Option will man in so einem Spiel schon haben. Natürlich ist es schwierig, rein von der Spielart, diese Komplexität, wie ein Baldur's Gate 3 das jetzt hat, in diese Art Spiel zu drücken, auch mit den andere Art Spiel ist es ja nun mal ein wenig schwierig, aber ein bisschen kann man sich da, finde ich, schon mehr Mühe geben. Gerade den Dialogen, die ja generell, du hast es ja schon angesprochen, gar nicht mal so gut auch sein sollen. Zum Teil.
Und weil
das ist dann halt einfach schade für ein so großes Spiel, was so lange erwartet wurde. Klar, Entwicklungshölle. Aber aus der Entwicklungshölle kann was Gutes rauskommen. Mit Dead Rising 2 zum Beispiel. Nee, Dead Island 2 war zum Beispiel Das war ein gutes Spiel, obwohl es auch 20 Mal gerebootet wurde. Also das muss man ja auch nicht gelten lassen. Gut.
Ja, also zu den Dialogen vielleicht mal. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jeder Dialog so schlecht ist. Also ich weiß, es gibt Leute, die kritisieren. Ich weiß auch, dass Leute bestimmt eine bestimmte Szene extrem kritisieren. Ein Tipp an alle, man kann Dialoge überspringen. Wow, wer hätte es gedacht?
Amazing.
Boah, krass, das ändert alles. Ja, wenn mich ein Dialog nervt, dann überspringe ich den, selbstverständlich. Es gibt immer wieder Spiele, wo ich einfach auf die Taste drücke, nur um an meine Entscheidung zu kommen und dann weiter, weil es einfach immer mal in jedem Spiel Dialoge gibt, die mich wenig interessieren. Das hast du in jedem Spiel. Es gibt nicht ein Spiel, wo ich sage, da finde ich jeden Dialog unglaublich gut und unglaublich deep und absolut essentiell. Gibt es nicht. Sorry, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es gibt teilweise auch, wie in diesem Spiel, es gibt Szenen, die besonders gut in Szene gesetzt sind und wo es wichtig ist und wo die Dialoge sehr gut passen. Und dann gibt es so Szenen, die laufen nebenbei, bremsen so ein bisschen für mich den Spielfluss, wo ich dann sage, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Okay, ich kann weiterspielen. So, natürlich ist es kein Anspruch, ne? Natürlich sollte irgendwo es so sein. Aber das Ding ist, jeder hat ein anderes Empfinden, was bestimmte Dialoge vielleicht angeht. Und manche sind vielleicht so deep drin, dass sie sagen, oh, der Dialog interessiert mich nicht. Und der andere sagt, der Dialog ist mir scheißegal, ich überspringe den jetzt. Das hast du halt immer. Und wie gesagt, das Writing ist an manchen Stellen leider auch ein bisschen flach. Es ist einfach so. Je nachdem, welche Storyline du auch nimmst von den Charakteren. Du hast 7 Charaktere. Und ich finde, von diesen 7 Charakteren haben 3 eine besonders spannende Story, die ich gerne gefolgt bin. Das ist zum einen Harding, weil die Magie kann, obwohl sie eine Zwergin ist. Und das war schon sehr spannend. Du bist in alte Gebiete gegangen, in neue Gebiete, hast da ein paar Hintergründe kennengelernt. Es war cool inszeniert. Das finde ich nice. Dann gibt es aber zum Beispiel auf der anderen Seite so einen Emmerich, der die ganze Zeit labert und labert und labert und labert und labert und labert und dir ein Ohr abkaut in seiner kompletten Storyline, wo ich sage, Digga, nervt mich nicht. Digga, nervt mich einfach doch nicht. Ich meinte, ja, das ist ein Professor, aber seine ganzen Dialoge waren mir vollkommen am Arsch vorbeigegangen. Also sind mir wirklich da, wo ich gesagt habe, das ist mir viel zu viel Gelaber, weil mit denen kannst du gefühlt 20 Mal öfters in Gespräche gehen, als mit allen anderen Charakteren zusammen. Das ist insane, wie oft ich mit denen Dialoge hatte. Und da muss ich sagen, ist mir dann too much. Na, nicht die Anzahl macht es, sondern die Qualität. Also Qualität steht vor Quantität. Und das ist, glaube ich, das, je nachdem, wer welche Storyline da ein bisschen verfasst hat, die haben sich dann ab und zu verrannt vielleicht. Die dachten, mehr ist besser. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Wow, klingt, als wären wir wieder bei Ringe der Macht gelandet.
Ja, so ein bisschen.
So ein bisschen, so, da war das ja auch so. Mensch, steigt 3 Storylines und alles wäre voll okay gewesen. Aber nein. Ja, aber schön, dass du schon von selbst auf die Companions gekommen bist. Die hätte ich auch noch angesprochen. Ja gut, aber ich meine immerhin, wenn es, was du sagst, 7 gibt und 3 von denen sind interessant, muss ich sagen, ist doch eine echt okaye Quote. Also, das geht schlechter. Ne? Also.
Ich will damit sagen, nicht, dass die 4 anderen uninteressant sind. Ich sage nur, 3 sind für mich besonders gut in Szene gesetzt, wo ich sage, da kann ich mitfiebern, da kann ich es miterleben und da finde ich es logisch, wie die Story erzählt und gezeigt wird und was am Ende für eine Entscheidung da ansteht. Das fand ich eben das Gute.
Ja, ich meine, gut, macht ja auch Sinn, in Companions ein bisschen was reinzustecken. Man verbringt ja mit denen viel Zeit und niemand will mit langweiligen Leuten rumrennen. Genau. Man kennt es zum Beispiel aus Skyrim, da brauchen wir mit Companions nicht reden, die sind gar nicht mal so gut, aber wenn ich dann in die Bar gehe, hier 500 Gold, Söldner, ja, ich komme mit, wunderbar. Super, muss es auch geben, aber ist halt nicht sehr interessant, die Person dann.
Ja, ist ja auch so. Also wenn, ne, wir haben ja vorhin über Mass Effect gesprochen, auch da hast du es. Du hast unterschiedliche Companion-Quests, die du dann auf dem Weg auch kennenlernst, die Charaktere, und manche sind halt besser als andere geschrieben. Das ist einfach so.
Ist ja auch klar. Vor allem ist es ja auch so, es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass jeden Spieler dieselben Leute oder dieselben Sachen interessant findet. Es ist ja so, wenn ich dieses Spiel jetzt spielen würde, könnte ich ja sagen, Junge, alle, die du gut findest, sind die langweiligsten Affen auf der Welt. Die anderen sind alle viel besser. Ist ja auch eine Geschmacksfrage.
Jo.
Du kannst es ja nicht jedem recht machen. Man versucht natürlich als Entwickler irgendwas reinzuhauen, dass für jeden irgendwas dabei ist nach Möglichkeit. Ja, gut. Wir müssen noch eine Quatschdebatte müssen wir natürlich auch einmal ganz kurz aufmachen. Und zwar die mit den ganzen non-binären Figuren, mit diesem Gegendere. Hat ja viele Leute besonders im Deutschen gestört, im Englischen eigentlich kaum. Ist dir es überhaupt aufgefallen? Hat es dich gestört?
Also aufgefallen, ja, natürlich, an einigen Stellen schon. Gestört, kein bisschen, weil ich fühle mich davon null angegriffen oder so. Ich weiß nicht, was manche haben. Es gibt so ein paar ganz besondere Schneeflocken im Internet, oder man nennt es ja auch einfach Trottel, die dann sagen, ja, Dragon Age the Failguard und oh, zu Recht wird das jetzt abgestraft und das ist alles zu bunt und Regenbogen und
nichts vergessen, das ist woke Scheiße.
Ja, genau, und jammer. Alter, ey, halt doch einfach deine Scheißfresse, Alter, ohne Witz. Nerv mich nicht. Ja, natürlich hast du das da mit drin und das ist vollkommen okay, weil Dragon Age ist nun mal schon immer für eine Sache seit Teil 1 bekannt und das ist Vielfalt. Du hast da nun mal immer Charaktere, die sich verschieden verhalten. Beispielsweise in Inquisition hattest du auch ein Companion, der exklusiv schwul ist und exklusiv lesbisch ist. Also du hast zwei Charaktere, die exklusiv sind. Das heißt, je nachdem, was du für einen Charakter spielst, kannst du mit den Leuten keine Beziehung anfangen, weil die einfach nicht auf dich stehen. Und das ist eine Option. Du musst es nicht spielen. Du musst nicht unbedingt jetzt das oder das. Aber wenn du einen Charakter spielst, der nun mal gegensätzlich zunächst, dann kannst du damit keine Beziehung anfangen. Interessiert mich das? Nein. Es geht mir vollkommen am Hintern vorbei. Aber es ist nett, dass sie solche Details mit einfügen. Und auch hier finde ich es wichtig, gerade in Spielen auch mehr den Leuten irgendwo eine Identifizierung zu geben. Du kannst in so einen Spiegel gucken und sagen, du kannst dich auch selber als Transperson sozusagen identifizieren lassen im Spiel. Wenn du das möchtest, es ist optional, du musst es nicht tun. Ich zum Beispiel wollte das nicht, deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber ich freue mich für alle Leute, die vielleicht sagen, sie spielen ein Spiel und sind vielleicht zugehörig zu dieser Fraktion und sagen dann, hey, ich möchte das auch in mein Spiel so umsetzen. Finde ich es nett, dass sie die Option haben, das auch genauso zu tun. Das heißt, wenn du eine Transperson bist und du spielst dieses Spiel und sagst, hey, ich habe die Möglichkeit, meinen Charakter im Spiel auch als trans sozusagen zu lassen, ist doch super, ist doch eine nette Sache von den Entwicklern, dass sie das machen. Bei der Storyline über einen Companion, den du dabei hast, da geht es ja nur um dieses Thema. Auch da sage ich nur, du kannst die Dialoge alle überspringen, wenn sie dich nerven. Ganz einfach. Oder du folgst der Story, wenn du Bock hast. Du musst es aber nicht tun. Es ist alles optional. Es wird dir nichts in die Fresse gedrückt. Du musst das jetzt aber machen. Keiner zwingt dich. Das ist wie im echten Leben. Kein Mensch kommt auf dich zu und sagt, du musst das jetzt aber und ich möchte, dass du hier mal mit unterschreibst und du musst jetzt hier Regenbogen und was weiß ich. Kein Mensch zwingt dich. Du kannst sein, wer du willst und du kannst machen, was du willst in dem Falle sozusagen in diesem Spiel. Und das ist vollkommen okay und großartig. Ich finde es toll von den Entwicklern, dass sie weiter der Linie wenigstens treu geblieben sind. Einer der wenigen Sachen. Und damit ist okay. Und ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Das ist einfach nur dieser komplette Rechtsruck, den wir hier in Deutschland haben. Deswegen ist das ja in Deutsch besonders diese Kritik. Weil alle anderen Länder interessieren sich dafür offenbar auch nicht. Weil die sagen, jo, ist doch okay, ist optional, alles in Ordnung. Aber in Deutschland wird natürlich wieder eine Generaldebatte geführt. Weil es alles voller Trottel ist im Internet. Also sorry, kann ich null nachvollziehen. Interessiert mich halt null. Weil ich sage, jeder kann doch sein, wer er will. So, ich zwinge niemanden, weder im realen Leben noch im Spiel, zu sein, wer er ist. Und von daher, guess what? Es war mir alles vollkommen egal. Ich habe einfach Freude am Spiel gehabt und dann war gut. Mich interessiert das nicht, ob das im Spiel dabei ist. Weil wenn da irgendein Wort gefallen wird, in dem Fall ist das Hen oder Hem, ja, hat mich jetzt nicht rausgerissen. Ich weiß, in den Kritiken war es ja auch so, von GameStar oder so. Ja, also daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ich sag so, hä? Wo? Warum? Hä? Da wird das Wort einmal gesagt? Ah, okay, ja. Wird dafür heißen, weil das wahrscheinlich nur ein binärer Charakter ist. Ja, so, okay. Und dann war das Ding für mich durch. Es war mir vollkommen egal. Ich weiß nicht, warum sich Leute so reinsteigern müssen. Das ist so affig. Also, keine Ahnung. Kann ich nicht mit anfangen.
Nee, keine Ahnung. Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber man hat es halt oft gehört. Zum Beispiel in Englischen gab es das ja gar nicht, aber das sind dann auch einfach, ist das einfach im Sprachgebrauch schon mehr übergegangen, weswegen das da wahrscheinlich auch kaum jemandem auffällt. Ja, wie gesagt, ist cool, dass sie es machen. Es wird dir nicht in die Fresse gedrückt, was du ja sagtest, dann ist es auch in Ordnung. Klar, wenn sie das ganze Spiel das aggressiv in die Fresse drücken würden, wäre das ein anderes Thema. Aber so ist doch völlig in Ordnung. Tut doch keinem weh. Also, finde ich auch völlige Quatschdebatten. Aber man muss sie mal erwähnt haben, weil sie doch relativ groß war, gerade zu Beginn. Aber dass man überhaupt darüber eine Debatte führt, naja.
Ja, hat die Welt also, nicht gebraucht. Wenn dir das Spiel das in die Fresse drückt, habe ich sogar auch kein Problem damit, solange es vorher so kommuniziert ist. Weil wenn dann zum Beispiel gesagt wird, du hast ein Spiel, wo es explizit um diesen Charakter geht, der genauso ist und deswegen spielt sich das Spiel dann dementsprechend, da habe ich damit kein Problem, weil ich weiß dann, welches Spiel ich kaufe und welches nicht. In so einem Spiel, sage ich mir, wo es eben Vielfalt gibt, weiß ich, es kann vorkommen, aber es ist optional und dann ist doch gut. Also deswegen völlig hirnlose Debatte.
Ja, das kann man so stehen lassen. Aber wie gesagt, man musste sie mal kurz erwähnen. Genau. Ja. Wir können ja mal langsam zum Gameplay kommen, weil das ist nämlich tatsächlich was, wo ich relativ wenig Negatives gehört habe, was eigentlich generell relativ gut wegkam, so wie ich das wahrgenommen habe. Das höchstens der einzige Kritikpunkt, den ich immer gehört habe, ist, dass die Gegnervielfalt ein bisschen zu wünschen übrig lässt für die Länge des Spiels. Und ja, würde ich jetzt mal direkt dann an dich weiten. Gameplay, die Kämpfe, konntest du damit was anfangen? Ja, offensichtlich, sonst hättest du das Spiel durch, wenn die Kämpfe komplett scheiße gewesen wären, hättest du es nicht durchgespielt.
Ja, also zum Gameplay muss ich sagen, es ist halt relativ 1:1, würde ich fast schon sagen, Mass Effect. So, und das ist schon bezeichnend, weil ich es schon gar nicht verstehen kann, dass es da keine Kritik dran gibt. Also für mich gibt es da sehr wohl viel Kritik dran an diesem Kampfsystem. Dass es sich gut spielen lässt, das steht außer Frage. Also man kann damit das Spiel ziemlich gut spielen, aber es kommt auch darauf an, wie dein Spielstil ist. Und das Gute, muss ich erstmal sagen, ist, je nachdem, was du an einzigartigen Gegenständen findest, weil einzigartige Gegenstände geben dir einzigartige Boni. So gibt es beim Schurken zum Beispiel einen Bogen, der dich immer permanent nur ein Pfeil hat, gibt. Also das heißt, du hast nur ein Pfeil zur Verfügung. Ich habe als Bogenschützenschurke angefangen. Kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn du nur noch ein Pfeil hast, permanent.
Scheiße.
Und der macht aber extrem viel Schaden, dieser Schuss. Das heißt, ich kann meinen kompletten Spielstil, weil du kannst jederzeit ohne Kosten deine Skillung komplett zurücksetzen, ändern, wie du willst, wie du lustig bist. Das Spiel gibt dir alle Freiheiten. Das heißt, ich habe meinen Spielstil angepasst, ein bisschen verändert meine Skillung und hatte mega viel Spaß, so einen Schurken auszuprobieren. Dann habe ich einen anderen einzigartigen Gegenstand gefunden und konnte wieder alles ändern. Das heißt, es gibt dir für deinen Charakter sehr viel Auswahl. Und das ist sehr nice. Das heißt, du lernst eigentlich immer wieder im Spiel, je nachdem, was du für einen Gegenstand findest. Und du kannst Gegenstände auch bis legendär aufwerten in der Rüstung. Dann erhalten die normalen Gegenstände auch Effekte. Und die sind teilweise stärker als einzigartige. Weil einzigartige geben dir manchmal auch sowohl einen positiven als auch einen negativen Effekt. Also sie nehmen dir auch was weg, wo sie dir was geben. Und das hast du bei Legendären halt nicht. Und da muss ich sagen, je nachdem, was du für Gegenstände gefunden hast, welche du gefunden hast und so weiter, waren unglaubliche Vielfalt. Und das hat Spaß gemacht. Das heißt, mein Charakter zu spielen, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich konnte mich da gut austoben. Jetzt komme ich aber zu den Aber. Aber erstens, die Fähigkeiten waren sehr begrenzt, also es gab eher wenig. Die waren teilweise auch ein bisschen komisch gewählt, also so richtig Knalle-Effekte, wo ich sage, boah, das fand ich jetzt richtig geil, die Fähigkeit, hatte ich eher weniger. Da hätte ich mir im Skilltree ein bisschen was Besseres gewünscht. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mit Inquisition vergleiche, da hattest du mehrere Bäume und konntest je nach Baum viele Punkte investieren und konntest dich dann später in den Spezialisierungen für eine Spezialisierung entscheiden. Nach einer Questreihe. Hier konntest du dich ab Stufe 20, kannst du dich für irgendeine Spezialisierung deiner Wahl gerne entscheiden und dann kannst du die einfach nehmen und fertig. Und kannst sie jederzeit wechseln. Ist ja auch in Ordnung, aber in Inquisition konnte ich mehr Charaktere, also ich konnte Fähigkeiten, weil ich konnte das Fähigkeitsrad auch noch umschalten und hatte sehr viele mehr Fähigkeiten, die ich dann wählen konnte und entsprechend Schaden machen konnte. Ich hatte also viel mehr Potenzial zur Auswahl. Hier muss ich mich für 3 Fertigkeiten, für 3 Stück entscheiden. Und die haben auch noch nacheinander jeweils andere Sachen, wodurch sie Cooldown haben. Weil entweder haben sie Cooldown oder sie brauchen eine bestimmte Ressource und diese Ressource muss sich erstmal aufladen, entweder von selbst oder durch Schläge oder durch Pfeilangriffe oder durch irgendwas anderes. Das ist ein an sich eine interessante Mechanik, aber auf der anderen Seite bremst es mich aus, weil es gibt mir keine Vielfalt. Das heißt, ich klicke eigentlich meine Cooldowns durch und ansonsten mache ich nur die Standardangriffe. Und das war's. Und dann wird es dann doch schnell irgendwo so, dass ich sage, bei aller Vielfalt, die ich eigentlich hätte, ist es trotzdem irgendwo ein bisschen langweilig und hat nicht den Bums, den ich mir gerne gewünscht hätte. Weil in Inquisition konnte ich das Fähigkeitsrad umschalten, konnte da Fähigkeiten noch spammen, konnte da übelste Kombinationen auffahren. Hier ist es irgendwie ein bisschen abgeschwächter. Dazu kommen noch die Begleiter. Und das ist der größte Kritikpunkt in diesem gesamten Kampfsystem ist, die Begleiter sind sowas von Kacke. Ich meine, das Spiel heißt The Veilguard. Das heißt, die haben sich entschlossen zu sagen, unser Hauptfokus liegt auf diesem System mit den Begleitern. Guess what? Es ist Kacke. Weil jeder Begleiter hat quasi dieselben Fähigkeiten. Wenn du einen Schurke, also du hast zwei Schurkenbegleiter, du hast drei Magierbegleiter und zwei Kriegerbegleiter. Und egal wie die ausgerüstet sind, egal welche Fähigkeit du skillst, sie können alle exakt das Gleiche. So. Das heißt, und du musst auch immer das mitnehmen, was du selbst nicht spielst. Das heißt, wenn du Magier spielst, musst du einen Schurke und einen Krieger mitnehmen, damit du alle Synergien freischalten kannst, weil du hast immer so eine Synergieangriffe. Auch da ist das Problem, das Spiel blendet dir ein, welche Synergie es gibt. Das heißt, du gehst in diesen Verlangsamungsmodus und er sagt sofort, klick das und das und dann hast du eine übelst overpowerte Attacke. Ja, und dann hast du gefühlt 300 Jahre Abklingzeit, bevor du das wieder anwenden kannst. Danke für nichts. Und ansonsten sind die Begleiter irrelevant. So, manchmal habe ich das Gefühl, ich laufe da eigentlich die ganze Zeit alleine rum und ab und zu kommt dann dieser Spezialangriff, den ich feiern kann und fertig. Ich denke nur mal an Inquisition zurück. Da konnte ich jeden Begleiter steuern. Gut, muss ich nicht unbedingt in einem Spiel, aber zumindest haben die da wirklich getankt, zumindest haben die da wirklich ihre Angriffe gemacht. Das sah alles ziemlich nice aus und je nachdem bin ich auch in einen guten Spielfluss bei Inquisition gekommen. Hier hatte ich das Gefühl, ich spiele die meiste Zeit alleine, die sollen eigentlich sich steuern, aber so richtig klappen tut das nicht. Da steht in der Fähigkeit, die spotten und dann, ja, greifen mich die Gegner trotzdem die ganze Zeit an. Das heißt, das Spiel mit den Begleitern ist ein absolutes Desaster. Das hat im Kampfsystem gar nichts gebracht und auch nichts mehr zu suchen in meinen Augen. Dann hätten sie es lieber so machen sollen, ich spiele es alleine, meine Begleiter laufen nebenbei her, machen ein paar Fähigkeiten oder sie hätten es wie Inquisition einfach lassen sollen. Meiner Meinung nach war Inquisition das viel bessere Kampfsystem, weil es sich besser angefühlt hat und ja, weil ich das Gefühl hatte auch, die Charaktere bringen auch wirklich was mitzunehmen. Auch da, du hattest in Inquisition drei Begleiter. Ich weiß nicht, wie oft ich in Inquisition draufgegangen bin. Bei The Veilguard, ich habe das Gefühl, es ist scheißegal, was ich mache. Und das ist traurig. Du hast zwei Begleiter nur dabei. Aber wie gesagt, du hast eh den Eindruck, dass du nur alleine spielst. Und das ist einfach nur traurig. Also, dass es da keine Kritik für gab, fand ich unglaublich. Das verstehe ich nicht. Weil in meinen Augen ist das ein Mass Effect in schlecht. Weil in Mass Effect kann ich ja auch sozusagen zwei Begleitern, da habe ich auch nur zwei, kann ich ja auch immer sagen, sie sollen jetzt die und die Fähigkeit anwählen. Aber da finde ich, kann ich die noch selber ausrüsten, kann die selber sozusagen, die haben dann unterschiedliche Effekte, da fühlt es sich auch irgendwie besser an. Hier generischer geht's nicht mehr. Und dann, also sorry, die hätten sich deutlich, deutlich mehr Mühe geben können bei den Begleitern. Weil ich habe nicht mal richtige Skilltrees, durch die ich irgendwie durch mich wählen kann. Und dann hast du einen einzigartigen Fähigkeitsbaum pro Begleiter, sondern nein, jeder kann schlichtweg das Gleiche. Solange er der gleichen Klasse angehört. Und das finde ich einfach nur Kacke. Das, wie gesagt, also absolut furchtbar. Ja, wie gesagt, man konnte spielen und für den Charakter, den du selber spielst, hast du ein bisschen Vielfalt da und das macht auch an einigen Ecken sehr Spaß. Aber alles andere ist einfach nur kacke und traurig, weil, wie gesagt, das haben die Vorgänger deutlich besser gemacht.
Crazy, crazy. Ja, interessant, interessant. Aber stell mir die Frage, die Story fandest du bis zum okay, Kampfsystem fandest du in Ordnung, dank der Companions eher anstrengend. Hast du das Spiel durch und wie viele Stunden hast du dann gebraucht? Ich habe immer so irgendwas zwischen 40 bis 80 gehört. Was war da? Hast du drauf geachtet oder hast du gar keine Ahnung, wie lange du das Spiel gebraucht hast?
Also ich kann dir sagen, ich konnte eine einzige Quest nicht machen. Eine.
Ein Bug?
Ja, da gab es einen Bug. Das war auch der einzige Bug, den ich im Spiel hatte. Aber diese Quest konnte ich deswegen nicht machen, leider. Ich weiß also nicht, ob da noch eine Folgequest gekommen wäre. Ich habe ansonsten alle anderen Quests gemacht, die es im Spiel gab. Alle. Ich habe 45 Stunden gebraucht.
Oh, okay.
Und ich habe mir ziemlich viel Zeit genommen. Also das heißt, ich habe mir sehr viel Zeit genommen, weil ich so gut wie alle Schatztruhen auch... Also ich habe jede große Truhe, gibt so eine großen Truhen, wo eben einzigartige Gegenstände sind. Und ansonsten gibt es kleinere Truhen, wo du dann halt nachher die anderen Gegenstandsaufwertungen findest. Ich habe so gut wie alles erledigt, so was es zu erledigen gab. Ich habe natürlich nicht die Platin-Trophäe geholt, weil du musst dann noch ein paar andere Sachen machen, die ich jetzt nicht gemacht habe. Aber und beim Leuchtturm gab es irgendwas, was ich irgendwie nicht gecheckt habe, wie es geht. Keine Ahnung. Müsste ich mir vielleicht mal angucken bei Gelegenheit, falls ich irgendwann mal einen zweiten Durchgang machen möchte. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe so ziemlich alles, was offensichtlich war, gemacht. Und ja, wie gesagt, 45 Stunden habe ich gebraucht. ja. Es gab auch so eine Fan-Harrell-Statuen zu sammeln. Die habe ich auch alle gemacht. Also deswegen, ich habe so ziemlich alles gemacht, was man da machen konnte. Und habe 45 Stunden. Ich glaube, das ist auch eine gute Spielzeit. Weil ich sage immer, wenn du ein Spiel zu lang hast, dann wird es irgendwann nervig. Und wenn es zu kurz ist, dann hast du das Gefühl, die enthalten dir was vor. Na, und 45 Stunden finde ich gut, weil für den, du zahlst einen Vollpreistitel und dann erwarte ich auch irgendwie mindestens 40 Stunden Spielzeit, wenn ich denn irgendwie 80 Euro für das Spiel zahle.
Ja, bei einem Rollenspiel so 40 Stunden ist doch völlig in Ordnung. Okay. Die spielzeitmäßig finde ich das auch sehr, finde ich, das klingt eigentlich ganz in Ordnung. Weil ja, du sagst ja auch, ich hatte das zum Beispiel, Days Gone war bei mir so ein Fall. Dieses Scheißspiel geht so unendlich lange. Du hast das Gefühl, es ist vorbei. Du denkst, es ist ein okayes Ende und dann geht's weiter. Und das hast du zwei oder dreimal irgendwann. Mich hat die Story interessiert. Das war eines der wenigen Spiele, wo ich tatsächlich das, was ich nur wegen der Story weiter wissen wollte, wie das ausgeht, weil das Gameplay war mir zu einem gewissen Punkt schon komplett egal. Und das passiert halt leicht, wenn so ein Spiel zu lang geht oder halt das Gameplay zu eintönig oder zu langweilig ist. Das war, ist mal für mich so mein Lieblingsparadebeispiel dafür. Wo ich eigentlich sage ich ja mal, ja, Story, mein Gott, wenn das Gameplay geil ist, kann ich drüber hinwegsehen, aber bei dem Spiel, ach Gott, damit, ich hab mich ein bisschen erschossen mit diesem scheiß Motorrad da, um Gottes Willen war das schlimm stellenweise. Egal, ich schweife ab.
Ich kann dir ja mal noch einen Vergleich nennen. Ich habe ja in dem Jahr noch andere Rollenspiele gespielt, nämlich zum einen noch Final Fantasy VII Rebirth und ich habe auch Banishers gespielt. Bei Banishers habe ich, glaube ich, ähnlich lange gebraucht und das Spiel hat weniger gekostet, weil es kein AAA-Titel war. Und Final Fantasy VII Rebirth habe ich fast das Doppelte gebraucht. Ich glaube, da habe ich irgendwas zwischen 80 und 90 Stunden gebraucht. Hatte aber auch deutlich mehr zu bieten. Ne? Von daher, und da habe ich, glaube ich, die ganzen Datenkämpfe nicht gemacht und so. Aber ansonsten habe ich da auch fast alles in der Welt freigeschaltet. Also von daher, mit 45 Stunden bin ich sehr zufrieden eigentlich in dem Spiel. Ja, kann ich nur so sagen.
Ja, ist auch, muss ja auch kein 100-Stunden-Epos sein, um Gottes Willen.
Nö.
So, genau. Dann, ja, ich sag mal so, haben wir eigentlich das Gröbste besprochen. Du wolltest, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen über das Ende reden. Oder liegt dir noch irgendwas auf der Seele, was du dem Spiel jetzt sagen möchtest?
Boah, tja. Also, das Ding ist, wie gesagt, was ich sehr, sehr gut fand, waren die Items, weil du hattest durch die Items immer eine andere Vorgabe zu spielen. Das heißt, du konntest deinen Spielstil durch die Items aktiv beeinflussen. Das fand ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, einige Begleiter waren sehr interessant, das fand ich auch gut. Und bestimmte Story-Abschnitte haben mich deswegen auch sehr interessiert. Also ich habe immer das Gefühl, es waren da mehrere Writer dran beteiligt. Und je nachdem, wer was geschrieben hat, war es halt sehr spannend oder es war sehr unspektakulär. Eins von beiden, ne? Und da muss ich sagen, deswegen ist es auch so gemischt. Und deswegen sage ich ja auch, für mich wäre schon eine 6 von 10. Weil ich gebe hier viel Kritik ab und sage, eigentlich finde ich das gerade nicht so geil und das auch nicht. Aber alles in allem will ich nur sagen, es ist ein durchaus solides Spiel. Man kann es spielen. Es ist jetzt nicht der größte Scheißhaufen, der rumläuft. Es ist nicht das beste Spiel der Welt. Aber ey, es ist ein völlig in Ordnunges Rollenspiel. Also wie gesagt, auch wenn ich am Kampfsystem mit den Begleitern mecker, der Rest vom Kampfsystem ist ja so weit okay, dass ich sage, man kann damit auf jeden Fall durchaus super spielen, ohne dass du jetzt irgendwelche Struggle hast und sagst, es ist aber richtig kacke. Also so zum Beispiel in Kingdom Come Deliverance bin ich an das Spiel gar nicht rangekommen, obwohl es großartig sein soll. Aber das Kampfsystem ist so unglaublich kacke, dass ich sage, ich spiele das Spiel nicht. Danke dafür. Da muss ich zum Beispiel sagen, es ist einfach so, ne? Es steht und fällt immer viel auch damit. Und da muss ich sagen, haben sie hier wenigstens was Spielbares draus gemacht. Ne? Man muss sagen, durch die Entwicklungshölle haben sie sich schon irgendwie Mühe gegeben. Und wie gesagt, wir kommen gleich zum Ende. Dann kann ich da noch einiges Positives sagen.
Also sagst du jetzt, EA sollte BioWare noch nicht schließen. Die können das Ruder noch rumreißen. Macht's dir Hoffnung, dass BioWare sich wieder fängt? Fragen wir mal so.
Da müsste ich jetzt wirklich mal ins Ende reingehen.
Okay, ja, dann würde ich sagen, dann macht das doch. Dann sprechen wir eine harte Spoilerwarnung aus.
Genau.
Also Arne wird jetzt das Ende des Spiels spoilern. Also wenn ihr das noch spielen wollt, dann kommt einfach später wieder, würde ich empfehlen. So, jetzt genug Zeit vertrödelt, dass man abschalten kann. Ja, dann leg los.
Gut, also du hast irgendwann ein Punkt auf No Return, wo dir dann auch gesagt wird, jetzt beginnt das Ende des Spiels, bla bla bla. Und wichtig ist ja, du verfolgst diese zwei Götter und zwischendurch machst dann die erste Göttin sozusagen, willst du dann killen. Und da muss ich sagen, der Weg dahin ist wieder relativ cool inszeniert. Du hast dann mehrere Entscheidungen. Als erstes triffst du die Entscheidung, dass einer von zwei Begleitern, nämlich Harding oder Devrin ist ein grauer Wächter, Harding ist eine Späherin, einer von beiden muss den anderen Trupp anführen, also die Leute, die du nicht aktiv mitnimmst, die zwei Begleiter. Das heißt, da triffst du eine spielentscheidende, eine richtig schwere Entscheidung. Denn, und jetzt kommt's, bei dem Bosskampf, den du dann gleich hast, den ich auch besprechen muss, stirbt dieser Charakter zu 100%. Du kannst es nicht verhindern. Es ist egal, wen von beiden du wählst, die Person stirbt bei diesem Bosskampf, weil sich die Person für alle anderen aufopfert. Und das finde ich ziemlich krass, weil bisher war diese Story so, oh, okay, was passiert? So ist ja eigentlich happy-go-lucky und relativ naiv. Und da kommt es, das ist so, ne, da kommt mal ein bisschen dieses Düstere rein, so, ey, damit habe ich nicht gerechnet, dass auf jeden Fall ein Charakter stirbt. Davor passiert noch was, nämlich da musst du auch einen Charakter wählen, der dann einen Zauber sozusagen lösen muss. Und da hatte ich Belara gewählt, mit der ich auch zusammen war, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn du Neff wählst, aber wenn du Belara wählst, wird sie danach eingesogen und entführt und wird korrumpiert. Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil, ey, ganz ehrlich, hatte ich mit der Story nicht gerechnet. Dann hast du den wohl beschissensten Bosskampf, den ich je in einem Spiel erlebt habe. Ich meine, das war so hart kacke. Also, du musst dir da vorstellen, du hast da Charaktere in so Kapseln gefangen und die musst du befreien. Und jetzt könnte man ja sagen, ja okay, den ersten, den du befreist, dann musst du einen zweiten befreien und zwischendurch musst du irgendwie einen harten Kampf. Nein, es kommen einfach die ganze Zeit Massen von Gegnern und du musst jedes Mal immer wieder viermal dieselben Blasen sozusagen zerstören, ohne dass dazwischen irgendwas Spannendes passiert, außer dass die ganze Zeit Gegner auf dich reintrümmern und eigentlich das so ziemlich unmöglich ist. Es ist absolut kacke, es ist eine Vollkatastrophe. Ich habe keine Ahnung, wer sich diesen Bosskampf ausgedacht hat, aber der Typ gehört entlassen oder zumindest abgestraft mit Peitschenhieben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem. Ah, sorry, wer sich diesen Bosskampf ausgedacht hat, ey, du solltest keine Bosskämpfe mehr entwickeln. Sorry, das geht voll daneben. Also das war Katastrophe auf einem neuen Level. Habe ich noch nie erlebt, so ein Scheiß. Irgendwann hast du es dann geschafft, wie gesagt, dann passiert dieser Tod und du stirbst vermeintlich auch. Wirst aber ins Nichts gezogen und dann kommt ein Twist, den ich nicht so wirklich kommen hab sehen. Es gibt bestimmt Leute, die gesagt haben, ja, habe ich kommen sehen. Ich persönlich habe ihn nicht kommen sehen. Varric, von dem du die ganze Zeit dachtest, er wurde verletzt von Solas und der die ganze Zeit, mit dem du immer mal wieder während der Story auch geredet hast, der immer bei den anderen Charakteren auch mit dabei stand teilweise, der ist eigentlich schon die ganze Zeit tot und das war nur ein Konstrukt in deinem Kopf. Das heißt, nur du hast Varric gesehen und hast mit dir selbst quasi gesprochen. Das war, da habe ich gedacht so, okay, das ist heftig, damit habe ich nicht gerechnet, weil Varric ist einer der beliebtesten Charaktere gewesen. Nicht umsonst war er in den zwei Spielen vorher auch vertreten. Also der kam halt jetzt wieder, weil er halt beliebt war. Und die haben ihn echt getötet. Und das fand ich zum einen richtig nice, zum anderen war das auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, damit haben sie mich jetzt. Fand ich nice, fand ich gut. Und dann hast du den letzten Endkampf und auch da triffst du Entscheidungen. Und je nachdem, wen du für welche Aufgabe zuordnest, kann das alles gut gehen oder Leute können sterben. Und das hat mich sehr an Mass Effect 2 dran erinnert. Und hier muss ich sagen, wer da die Story geschrieben hat, Daumen hoch. Das war nice. Das war gut. Dann hast du den Endkampf und der Endkampf ist okay. Also er ist besser als der andere Kampf davor, aber ja, nicht besonders spannend. Ich hätte mir vielleicht noch eine andere coole Phase gewünscht oder so. Aber alles in allem bin ich zufrieden damit. Es ist in Ordnung, es ist gut. Am Ende hast du also gewonnen, hast diesen anderen Gott bezwungen und hast dann noch eine Entscheidung zu treffen, nämlich wie du mit Solas umgehst. Du kannst ihn entweder den richtigen durchgeben, du kannst ihn dem falschen durchgeben oder, wie in meinem Fall, ich habe die Essenz von Mythal gesammelt und dann kannst du Mythal sozusagen ihn da überreden lassen, eine Entscheidung zu treffen. Und das fand ich cool. Du hattest also wieder Optionen, viel zu wenige im Spiel in allgemein, aber hier hattest du diese Optionen, das Ende des Spiels zu beeinflussen und somit auch Solas. Und das fand ich sehr nice, weil je nachdem, welche Entscheidung dort getroffen wird, passiert was anderes. Also entweder löst du den Schleier auf oder schließt ihn oder wird so wächtermäßig. Und da muss ich sagen, finde ich das sehr, sehr cool. Ich mochte das soweit auch ganz gerne, dass du da die Entscheidung hast. Und dann hast du, wenn du Mythals Essenz auch hast, hast du das geheime Ende freigeschaltet. Und das ist die verderbte Frucht. Und da wird suggeriert, dass es ein Feind die ganze Zeit gibt, der alle Taten aus allen Dragon Age Teilen sozusagen beeinflusst hat, vielleicht auch hervorgerufen hat. Und das lässt darauf schließen, dass es womöglich Dragon Age 5 ja geben wird, weil das teasern die hier an. Und es gibt ja meistens einen Teaser eben zum nächsten Spiel am Ende von Dragon Age und das war ja auch immer ganz cool. Wichtig ist auch, es gibt keine DLCs dieses Mal. Das heißt, sonst hattest du immer Erweiterungen zu den anderen Spielen. Hier wurde gesagt, es wird keine geben. Es ist das Spiel und fertig. Finde ich auch die gute Entscheidung, weil, wie gesagt, Entwicklungshölle. Aber am Ende des Tages spoilern die hier, dass es ein Dragon Age 5 geben wird. Und jetzt hoffe ich einfach, dass BioWare hier das nicht verkackt, ein Dragon Age 5 so von Anfang an umsetzen können, wie sie es wollen. Wie vielleicht Teil 1 in der Düsternis, weil hier wird was sehr Düsteres eben angeteasert. Nämlich hier ist es nicht irgendwie auf, oh ja, alles ist happy, sondern hier war es düster. Und hier wurde auch gesagt, ey, wir sind verantwortlich für alles, was in Dragon Age 1 passiert ist, wo am Ende der Hauptcharakter auch gestorben ist, wenn man das so gespielt hat. In Teil 2 irgendwie, wo die ganze Stadt explodiert ist. In Teil 3, wo wir eben halt das Ende haben mit dem Inquisitor, der entweder vielleicht der Kirche das Ganze überlassen hat oder eben nicht. Und du hast eben jetzt Teil 4, wo das er auch noch sozusagen vorgekommen ist. Und Teil 3 natürlich auch mit Korypheus und so weiter, die haben den da auch beeinflusst. Das heißt, hier ist irgendeine Gruppierung am Werke und ich bin gespannt, ob sie hier wirklich ein cooles, neues, düsteres Dragon Age umsetzen können. Wie es am Ende wird, keine Ahnung. Werde ich es mir anschauen, definitiv, wenn es kommt. Dragon Age The Veilguard hat mir auf jeden Fall gezeigt, mit dem Ende, dass sie immer noch was Gutes rausholen können. Also da haben sie sich Mühe gegeben und ich behaupte einfach mal, sie haben wahrscheinlich das Ende am Anfang geschrieben und den Rest irgendwo alles dazwischen. Und das ist das Problem. Es ist streckenweise wirklich ein bisschen dumm und die Dialoge teilweise nicht ganz so geil. Dann hast du Stellen, die wirklich wieder gut sind. Und dann hast du ein Ende, was ziemlich nice ist, muss ich jedenfalls sagen, was cool gemacht ist und cool inszeniert ist. Und insgesamt finde ich dieses Spiel deutlich besser als Mass Effect Andromeda. Und nach Andromeda hatte ich schon gezweifelt daran, dass wir nochmal ein gutes Spiel von BioWare bekommen. Hier haben sie gezeigt, dass sie wenigstens besser noch sind, als sie zu Andromeda-Zeiten waren. Ich hoffe, dass wir einfach mit Dragon Age 5 dann einen sehr guten Abschluss bekommen, dass sie es nicht verkacken. Ich hoffe, sie dürfen dieses Spiel noch machen. Ich würde es mir wünschen für die Entwickler. Und ansonsten muss ich sagen, das war so das Positive, warum ich sage, vorher wäre ich sonst, man hört es ja auch wahrscheinlich raus, wie ich über das Spiel gesprochen habe, eher bei sehr durchschnittlich, also vielleicht bei einer 5 von 10. Aber das hat nochmal einen Punkt on top gesetzt, weil ich eben gesagt habe, doch, hier haben sie nochmal gezeigt, was sie können. Deswegen 6 von 10. Und ja, deswegen bin ich jetzt gespannt, was passieren wird. Ob sie es machen dürfen oder nicht. Theoretisch EA hat genug Geld, sie können es jederzeit umsetzen. Ich glaube, wenn das keine Entwicklungshölle ist, sondern wenn sie wirklich von Anfang an das Konzept dafür haben und das jetzt machen dürfen, ich glaube, dann könnte das auch richtig geil werden. Und ja.
Ja, und vielleicht brauchen sie keine 10 Jahre dann.
Ja, vielleicht brauchen sie keine 10 Jahre. Das muss man abwarten. Ich habe keine Ahnung, aber momentan ist ja noch Mass Effect 5 in der Entwicklung. Ich bin gespannt, was das erstmal wird. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, bleibt es spannend mit dem Ende.
Huh. Das sind ja versöhnliche Worte hier zum Abschluss. Zumindest würde ich hier jetzt den Abschluss langsam setzen.
Ja.
Also ich glaube, du hast es mehr als ausführlich beschrieben, deine Kritikpunkte, dein Lob. Ich konnte ein bisschen Kritik, die ich gewonnen habe, einbringen und mit deiner Meinung dazu einhören. Darum ging es mir ja nur, deswegen hat es mich ja so interessiert, weil das ja alles so weird irgendwie in der Berichterstattung war. Genau, deswegen sag ich mal, ne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne Bewertungen, Kommentare, Ähnliches bei. Immer gern gesehen. Wir antworten da sogar im Regelfall auch drauf. Das ist crazy. Also vorausgesetzt, ihr macht das irgendwie auf Spotify, YouTube oder so. Bei allem anderen wird es vermutlich schwierig, weil ich nicht mal weiß, wie man da reinguckt, wenn es da was gibt. Und genau, damit verbleib ich mit, Dankeschön und auf Wiedersehen. Und ja, Arne, gönn dir noch ein paar Worte oder schweig, das überlasse ich dir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ich meine Meinung hier nochmal rantragen durfte. Ich glaube, ich konnte hoffentlich euch nochmal einen Eindruck davon geben, warum ich das Spiel nun mal so finde, wie ich es finde. Und ja, sage bis zum nächsten Mal. Vielleicht zu Star Wars Outlaws. Mal gucken, je nachdem, wann wir das mal aufnehmen. Und ja, wenn ihr mehr Bock habt auf so Spiele-Content, dann lasst es uns gerne wissen. Wir haben noch mehrere Videospiele, über die wir natürlich jederzeit gerne reden können. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein!